5 typische Fehler, wenn du gewaltfreie Kommunikation lernst. Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, grüße dich ganz herzlich. Wenn du den Kanal neu gefunden hast, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Das machen übrigens gar nicht so viele auf YouTube. Das sehe ich in meinen Statistiken, ist aber wirklich eine große Hilfe. Also Hilfe heißt, dann hat der Kanal mehr Reichweite. Und wenn er mehr Reichweite hat, ist es natürlich für mich auch interessant, mehr Videos zu machen. Also wenn dich das interessiert, wäre es eine tolle Unterstützung, wenn du den Kanal abonnierst, entweder auf YouTube oder in deinem Podcast-Player natürlich genauso. Heute also 5 typische Fehler, die mir in den doch jetzt über 20 Jahren, in denen ich das Rosenberg-Modell vermittle, immer wieder begegnet sind und die ich alle auch selber gemacht habe, da kannst du ganz sicher sein. Und ich glaube, die wichtig sind zu kennen, zu wissen, damit du sie hoffentlich vermeidest oder möglichst schnell überwindest. Vermeiden kann man sie manchmal, glaube ich, nicht ganz. Manche Fehler muss man halt auch machen, aber sie möglichst schnell zu bemerken, damit du dann da schnell rauskommst, darum geht es hier. Fehler Nummer 1. Du hast die 4 sogenannten Schlüsselunterscheidungen der gewaltfreien Kommunikation nicht gründlich gelernt, nicht gelehrt bekommen oder nicht ganz richtig verstanden. Du weißt, das Rosenberg-Modell arbeitet mit sogenannten Unterscheidungen. Die 4 ersten davon sind die bekanntesten. Die ich nur mal kurz wiederhole, das ist die Unterscheidung auf der ersten Stufe, dass wir Beobachtung von unseren Bewertungen unterscheiden, also das, was im Außen faktisch passiert, unterscheiden wir, lernen wir davon zu trennen, was geht innerlich in uns vor, was kommen für Gedanken, für Gefühle und so weiter, also Bewertungen hauptsächlich. Das ist der Schritt Nummer 1. Zweiter Schritt, dass wir lernen, Gefühle wahrzunehmen, also authentische Gefühle, wie wir das nennen. Und die unterscheiden wir von Pseudogefühlen, also authentisches Gefühl ist beispielsweise traurig, Pseudogefühl typisch missverstanden, ist kein Gefühl, ist eine Bewertung. Die dritte Stufe, der dritte Schritt, wie oft genannt wird, ist eben dann die Frage nach den Bedürfnissen. Also wo kommen denn meine Gefühle her? Die haben in der Definition von Rosenberg mit meinen Bedürfnissen zu tun. Und Bedürfnisse unterscheiden wir eben danach, wie werden sie erfüllt. Das nennen wir Strategien. Bedürfnisse von Strategien unterscheiden ist der dritte Schritt. Und der vierte Schritt ist, dass wir lernen, möglichst konkrete Bitten zu formulieren, eben dann, wenn wir möchten, dass unsere Bedürfnisse von jemand anderem erfüllt werden. Und diese konkreten Bitten unterscheiden wir von allgemeinen Wünschen, ja, die schwammig formuliert sind, oder häufig auch von Forderungen. So, das sind diese 4 Schritte. Und diese 4 Schritte, wenn du die liest, die sind ganz wirklich einfach. Ja, das ist ja keine Wissenschaft, keine Hightech-Wissenschaft. Die sind leicht zu verstehen, aber sie sind eben dann doch nicht ganz so einfach in der Umsetzung. Das zeigt sich einfach immer wieder, wenn ich die 4 Schritte vermittle und wenn man sie dann mal versucht eben konkret zu machen, also an Beispielen. Und dann rutschen wir natürlich immer wieder in unser altes Denken, zum Beispiel das Thema Bewertungen von Beobachtungen unterscheiden. Ja, das kannst du selber ausprobieren, wenn du irgendeinen Anlass nimmst, was dich genervt hat, was dich gestresst hat oder einen Konflikt und dich dann mal bemühst, deine Bewertungen von den Beobachtungen zu trennen. Und das ist eben gar nicht so einfach, weil natürlich gerade in schwierigen Situationen sind viele Gefühle, das spielt rein und diese Gefühle schwappen dann sozusagen in die Beobachtungen über. Ja, es ist eben keine Beobachtung zu sagen, ja, du warst zu spät. Ja, weil zu spät ist schon die Bewertung, die mit mir zu tun hat, mit meinen Annahmen, mit meinen Vorwürfen und so weiter. Und die reine Beobachtung ist vielleicht, du kamst um 16.30 Uhr und gestern am Telefon hast du gesagt, du kommst um 16 Uhr. Ja, Zitate und faktische Uhrzeiten, das sind Beobachtungen. Und das klingt eben ganz simpel, aber sobald du das mal ausprobierst, wirst du feststellen, dass eben Bewertungen sich ganz schnell einschleichen in unsere Beobachtungen. Und genau deswegen ist der Schritt auch so wichtig und deswegen trainieren wir ihn ja. Und deswegen muss man diese Unterscheidungen ernst nehmen. Das Gleiche gilt für Gefühle und Bedürfnisse. Gefühle ist nochmal vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man ein bisschen Übung kriegt, dann lernt man relativ schnell, körpernahe Gefühle wahrzunehmen und zu beschreiben und sie dann doch von den Gedanken und Bewertungen zu unterscheiden. Also körpernahe Gefühle, Schuld, Scham, Neid, Hass, Wut, Also natürlich die negativen, die positiven, die beschäftigen uns ja nicht so, also in der Methode, weil die sind nicht so schwer sozusagen, die stören nicht. Und sie von Pseudogefühlen unterscheiden. Also Pseudogefühle sind eben wieder Bewertungen oder Analysen. Ja, du hast mich ignoriert, ich fühle mich ignoriert, ich fühle mich ausgenutzt, missverstanden und so weiter. Da kamen wir einen ganzen Schwung an Begriffen, die wir als Gefühle verwenden, die aber eigentlich unsere Bewertung ausdrücken. Und die Idee ist eben, dass wir die Gefühle in uns mehr wahrnehmen, weil Gefühle eben näher an unseren Bedürfnissen sind. Und Bedürfnisse ist ja so wie das Kernstück der Methode, sind die Ursache für die Gefühle. Deswegen unterscheiden wir eben Bedürfnisse sehr, sehr klar von allen Arten, wie sie erfüllt sind, eben den sogenannten Strategien. Und auch das ist am Anfang nicht einfach. Das liegt eben daran, dass dieser Unterscheidungsprozess ist ja im Grunde ein Bewusstseinsprozess. Du musst dir klar machen, die Methode zielt ja darauf ab, dass du dich verantwortlich zeigst für deine emotionale Reaktion. Das heißt, wir trainieren uns, wir erziehen uns sozusagen von dem, was wir im Außen wahrnehmen, zu trennen, was wirklich in uns vorgeht und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Denn auch wenn wir das nicht alles unter Kontrolle haben, was in uns vorgeht, darum geht es nicht. So sollten wir uns als gesunde Erwachsene doch dafür verantwortlich zeigen. Und Bedürfnisse ist sozusagen der Endpunkt in dieser Kette der Verantwortung. Denn in Bedürfnissen sage ich, ja, mir geht es so und so, weil eben ich etwas brauche, weil in mir etwas nach Erfüllung sucht. Und das ist dann eben der Punkt, wo wir landen, wenn wir die Methode sinnvoll anwenden. Die vierte Unterscheidung, konkrete Bitte, allgemeine Wünsche, ist dann auch nochmal häufig kompliziert, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, sehr konkret zu formulieren, was jemand anderes tun oder sagen kann, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Also auch das braucht Übung, da bleiben wir häufig zu schwammig. Also erste wirklich typische Fehler ist, dass man sich nicht ausführlich und intensiv genug mit diesen vier Schritten beschäftigt. Und das weiß ich, weil ich das einfach immer wieder erlebe, auch aus fortgeschrittenen Seminaren. Und ich vermute, es liegt eben daran, weil diese Schritte sind eben schlicht, die sind einfach, ne? Da kann man nicht so viel Brimborium drum machen. Und dann überspringt man die quasi und denkt, naja, habe ich verstanden. Aber wenn ich dann in der konkreten Situation mit Teilnehmern reflektiere und dann merke, na, sie haben sie zwar auf einer Ebene natürlich schon verstanden, aber wenn sie es dann anwenden müssen, dann fehlt ihnen praktisch die Wahrnehmung, dass sie eben gerade keine Gefühle äußern, dass sie gerade mit ihrer Aufmerksamkeit total im Außen sind, also nicht bei Bedürfnissen sind, sondern wieder nur an ihren Strategien hängen. Und das ist ein Trainingseffekt, den man eben erreichen muss, indem man diese vier Schritte wirklich ernst nimmt. Und ernst nimmt heißt eben, sie auch gründlich zu lernen, zu verstehen, was eben, wie Bedürfnisse wirklich definiert sind. Und da kann ich dich nur ermutigen, das nicht zu überspringen. Wenn du denkst, du bist da vielleicht noch nicht so firm, auf meinem Kanal gibt es so viele Möglichkeiten, gerade diese vier Schritte gründlich sich anzuschauen und zu trainieren. Hier im Podcast die ersten Folgen, die ersten 11 bis 12 Folgen, da geht es hauptsächlich um diese Unterscheidungen. Du kannst auf unserer Seite knotenlösen.com findest du eine Gratis-Einführung, wo es auch um diese Schritte geht. Also da musst du jetzt auch kein Seminar für machen, obwohl natürlich, komme ich nachher noch drauf, schon auch wichtig ist, meistens Feedback und Rückmeldung zu kriegen. Gerade dann, weil man eben diese vier Schritte sonst häufig zu schnell überspringt. Also das kann ich dir wirklich empfehlen. Fehler Nummer 2. Du irrst dich über deine wahre Haltung und Intention, die du in einem Gespräch hast. Was ist damit gemeint? Meine Erfahrung ist, auch aus eigenem schmerzlichen Erleben natürlich, dass ich am Anfang diese Methode eben doch verwendet habe, um subtil mein Gegenüber zu beeinflussen, manchmal zu manipulieren, um doch das zu bekommen, was ich möchte. Und das funktioniert natürlich, das funktioniert mit jeder Methode und das funktioniert auch mit dem Rosenberg-Modell. Weil die sozusagen, es wird schnell so verstanden, dass wenn man jetzt Gefühle und Bedürfnisse sozusagen wahrnimmt und vielleicht dann noch ins Gespräch einbringt, dass das dann irgendwie authentischer sei, wichtiger sei und dass man ja dem anderen jetzt sozusagen alles gezeigt hat, was man braucht, dann muss er doch quasi erfüllen, das, was ich mir so sehr wünsche. Und dann komme ich eben schnell dahin sozusagen zu denken, ah, jetzt habe ich doch hier die Methode um dann doch zu kriegen, was ich möchte. Und das will ich den Menschen, und das ist mir auch passiert, das kann man gar nicht groß vorwerfen, einfach unser altes Denken. Und das kann eben zum Beispiel heißen, ja, wenn es im Konflikt, verliere ich eigentlich immer. Ja, das heißt, ich fühle mich unterlegen, schwach. Und dann nutze ich natürlich jede Methode, die ich neu lerne, um das auszugleichen. Um dann doch irgendwie zu kriegen, was ich, oder subtil zu kämpfen. Oder durch passive Gewalt, also Rückzug und den anderen sich schlecht fühlen lassen und, und. Da haben wir ja alle ganz viele Möglichkeiten gelernt. Und das fließt dann sozusagen auch in das Lernen des Rosenberg-Modells ein, dass wir unbewusst unser Gegenüber versuchen zu manipulieren. Das hat auch Rosenberg, also Marshall Rosenberg, immer wieder darauf hingewiesen. Er hat das dann häufig spaßig gemacht in seinen Seminaren, hat gefragt, also wenn spürbar war, dass Teilnehmer jetzt was äußern und sich dann ganz stark bemühen und ihre Bedürfnisse äußern und dann konkrete Bitten, und dann kam so eine Erwartungshaltung rüber. Ja, jetzt Leute, jetzt macht was, erfüllt mir doch, was ich möchte. Und dann hat er häufig gefragt, ob wir jetzt die GfK-Polizei holen sollen, weil es klingt so, dass man das jetzt machen muss. Und das ist eben schon der Punkt, wie merkst du denn, dass du dich eigentlich über deine wahre Haltung geirrt hast, über deine eigentliche Intention. Und ein Punkt ist eben, im Rückblick mal dich zu fragen, ob deine Bitte eben wirklich eine Bitte war. Also wenn du jetzt im Modell reflektierst und du hast dann eine konkrete Bitte an jemanden, dann ist in Bitten ja definiert, dass sie völlig freilassend sind. Es ist eben eine Bitte. Und wenn du dann aber verletzt reagierst oder wütend den anderen angreifst oder dich getroffen zurückziehst, weil der andere jetzt doch was falsch gemacht hat, dann bist du eben eigentlich meilenweit davon entfernt, wirklich die Verantwortung für dich zu übernehmen. Sondern schiebst eben dem anderen subtil doch wieder zu, du hast jetzt was falsch gemacht. Und das passiert eben auch ganz schnell. Also da bitte jetzt nicht denken, ich verurteile das, sondern es geht mir darum, dir das bewusst zu machen. Das heißt, wenn deine Bitten nicht ankommen und du dann ungut reagierst, dann hast du dich über deine wahre Haltung, deine Intention geirrt. Da ist Abstand oft hilfreich zu einer Situation. Nochmal drüber nachdenken und reinspüren, was du eben wirklich wolltest, was du wirklich, wirklich wolltest. Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, naja, eigentlich wollte ich den anderen irgendwie dahin bringen, das zu tun, was ich will, na gut, dann war das eben so und dann hast du die Methode quasi missbraucht. Häufig hilft auch Feedback von außen, also wenn du jemand hast, der dir da ehrliche Rückmeldung gibt und dem du auch glaubst, dass er dich das nicht irgendwie ausnutzen möchte, ist das auch eine sehr, sehr wichtige Sache, um uns überprüfen zu lassen sozusagen, wie kommt meine Haltung denn wirklich an? Also das ist Fehler Nummer zwei, der mir häufig aufgefallen ist, dass man sich dann doch über die eigene Haltung und Intention irrt. Fehler Nummer drei, deine Selbstreflexion oder die Selbstempathie bleibt zu oberflächlich. Damit ist gemeint, dass der Lernprozess der gewaltfreien Kommunikation ist ja, dass wir eben diese Schritte, diese vier Unterscheidungen nutzen, um wirklich in unsere Selbstverantwortung zu kommen, um wirklich zu reflektieren und zu verstehen, und zwar gefühlt zu verstehen, welche Bedürfnisse mich wirklich antreiben, also welche wirklich hungrig sind, welche sich immer wieder melden, in Konflikten zum Beispiel, wo ich immer wieder verletzt reagiere. Und diesen Prozess nennen wir Selbstreflexion oder Selbstempathie. Und da habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass das viel zu oberflächlich gemacht wird. Also dann nimmt man eben eine Situation, ein schwieriges Gespräch, ein Partner, Partnerin oder am Arbeitsplatz, oder man kriegt eine Rückmeldung, die einen nervt oder getroffen hat. Und dann sucht man halt ganz schnell ein Gefühl und Bedürfnis. Also man ist getroffen, ja, okay, frustriert. Was hätte man gebraucht? Ja, der andere sollte sich anders verhalten. Dann wäre es eine Unterstützung gewesen, nämlich das Bedürfnis Unterstützung. So. Das ist ja jetzt nicht ganz falsch. Es kann sein, dass das Bedürfnis Unterstützung mit berührt ist und dass die Gefühlsebene durchaus auch da ist. Aber die Erfahrung zeigt eben, dass die Gefühle nicht nur diese Oberflächenebene haben, die gehen eben nochmal einige Stufen tiefer. Ja, sodass wir in Gesprächen, die schwierig laufen, sehr viel mehr unbewusste emotionale Prozesse haben, als die wir erstmal wahrnehmen. Und dann kann es eben sein, dass wir da landen, dass wir eine Kritik viel zu persönlich genommen haben, weil die Kritik, in meinem beruflichen Kontext, vielleicht eine ganz sachliche angemessene Kritik war. Vielleicht haben wir wirklich einen Fehler gemacht, was übersehen. Aber die Rückmeldung hat uns so getroffen in unserem Selbstwert und wir konnten innerlich nicht mehr unseren Selbstwert hochhalten, sondern sind quasi vor Scham im Boden versunken. Und das ist dann schon mal eine Gefühlsebene, die 2, 3 Ebenen tiefer geht. Natürlich, dass ich mich eigentlich schäme, weil mein Selbstwert fast nicht mehr vorhanden ist. So, und das erlebe ich eben häufig in Beratungsprozessen oder auch im Seminar, wenn Menschen dann ihre Selbstempathie machen sozusagen, dass sie eben sozusagen, dass sie die oberste Ebene nehmen von Gefühlen, Bedürfnissen und dann daraus noch irgendwelche konkreten Bitten stricken. Und das funktioniert meistens nicht. Ja, das bleibt eben an der Oberfläche und dann landest du im Grunde nicht bei dir und deiner Selbstverantwortung, sondern doch wieder nur beim Versuch, irgendwie im Außen jetzt möglichst schnell was zu ändern, damit diese unangenehmen Gefühle weggehen. Und darum geht es eben nicht. Also das war Fehler Nummer 3, der mir häufig begegnet. Die Selbstreflexion bleibt zu oberflächlich. Fehler Nummer 4, der begegnet mir natürlich auch häufig, vor allem im beruflichen Kontext. Wenn ich erlebe, was mit dem Rosenberg-Modell in Unternehmen gemacht wird, sie ist ja doch mittlerweile recht bekannt, dass sie eben doch als Sprachmodell verwendet wird, zum Beispiel für Feedbackgespräche, als Gesprächsleitfaden für Führungskräfte. Und dann werden denen diese 4 Schritte hingelegt. Und Trainer oder Berater, die diese Methode auch nicht wirklich integriert haben, sondern oft wirklich nur angelesen, das habe ich selbst schon erlebt, geben das dann genauso oberflächlich weiter. Und natürlich kann es dann dadurch nur noch oberflächlicher werden und führt dann zu völlig verqueren, unauthentischen Gesprächssituationen. Und das macht wirklich Kommunikation. Im besten Falle passiert nichts Schlimmes, sondern alle wundern sich nur, ja, wenn dann die Führungskraft irgendwie anfängt, in 4 Schritten zu sprechen. Im schlimmsten Falle belastet es aber wirklich das Vertrauen massiv, weil Kommunikation, ich meine, dient dazu, Vertrauen aufzubauen oder zu erhalten in der Beziehung, egal ob beruflich oder privat. Ja, unser Organismus sucht ja immer, seine Bedürfnisse zu erfüllen und die Zugehörigkeit, das Vertrauen zwischen Menschen ist die absolute Basis für Zusammenleben und Zusammenarbeiten. Und Kommunikation ist ein sehr subtiler Prozess, das immer wieder zu prüfen, zu testen, auszutarieren. Und wenn ich jetzt da so eine Methode reinbringe, Sprachmodelle, die von außen klar wahrgenommen werden als unauthentisch, dann häufig als manipulativ, das belastet natürlich das Vertrauen. Und das ist wirklich dann das Schlimmste, was passieren kann, weil es zum einen, wie gesagt, noch schwieriger macht und dann noch die Methode verbrennt. Das heißt, niemand wird dann mehr sagen, oh ja, klar, Rosenberg-Modell, gib uns mehr davon. Das ist natürlich dann bedauerlich für mich zum Beispiel. Das erlebe ich mittlerweile ganz häufig, dass in Unternehmen da ganz schlechte Erfahrungen schon mit gemacht wurden. Und erst, wenn man ihnen dann versucht zu erklären, worum es wirklich geht, dass dann gesehen wird, ah ja, okay, das macht ja Sinn. Es geht eben nicht darum, hier ein Sprachmodell zu verwenden, sondern es geht darum, dass man sich bewusster macht, wie agiere ich wirklich, aus welchen Mustern heraus und diese Muster, wenn sie hinderlich sind, dann zu verbessern. Also Fehler Nummer 4, die gewaltfreie Kommunikation als Sprachmodell zu verwenden. Last not least, Fehler Nummer 5 ist, dass mir dir zu oft ehrliches Feedback gefehlt hat im Lernprozess. All die Fehler davor kann man sozusagen minimieren, manchmal vermeiden, indem man in einer Umgebung lernt, in der man ehrliches Feedback bekommt. Darüber, wie man wirkt, darüber, wie man kommuniziert, darüber, wie klar zum Beispiel die innere Haltung auch rüberkommt, wie authentisch, wenn Gefühle geäußert werden, wie sie rüberkommen, wie klar die Selbstverantwortung rüberkommt. Das sind ja alles Prozesse, die man nur jetzt im Gespräch, in der gegenseitigen Wahrnehmung auch überprüfen kann. Und natürlich ist Feedback immer subjektiv geprägt. Auch wenn ich im Seminar jemand Feedback gebe, natürlich ist es subjektiv. Die Idee ist aber, dass natürlich, ich habe ja keinen Anlass, jemanden abzuwerten. Ich habe keinen Anlass, jemanden klein zu machen im Seminar. Das heißt, ich hoffe dann, dass die Teilnehmer mir glauben, dass wenn sie zum Beispiel mich fragen, ja, wie habe ich die 4 Schritte klar, wie kommt das in meiner Kommunikation rüber und so weiter, dann gebe ich ihnen dazu ehrliches Feedback. Und da ich ihnen ja nicht schaden will, warum sollte ich, hoffe ich, dass dann auch dieses Feedback sinnvoll ankommt. Und das ist extrem wichtig. Denn diese ganzen Fehler, die ich beschrieben habe, haben sich aus meiner Sicht sehr stark erhalten in dieser ganzen, jetzt mal GfK-Szene, die da draußen so rum arbeitet, weil es viel zu wenig ehrliches Feedback gibt. Und ehrliches Feedback ist natürlich kritisch, weil es manchmal nicht angenehm ankommt. Ist für mich auch nicht einfach, jemand zu sagen, zum Beispiel, der sehr überzeugt ist, dass er schon, was weiß ich, sehr viel da klar hat, und bei mir ist aber absolut unklar ankommt und ich das dann auch sage und auch sagen will, aber ich merke dann schon, dass die Person das nicht gerne hört, mache ich natürlich auch nicht gerne. Ja, auch ich bin gern jemand, der gemocht wird, und jemand das zu sagen, da ist man erstmal wieder auf der nicht angenehmen Spur mit der Person. Aber das sehe ich dann auch als meine Aufgabe an, und ich gebe Feedback ja nur dann, wenn es gefragt wird und gewünscht wird. Also das kann ich dir sehr empfehlen, in einem Kontext zu lernen, wo du wirklich ehrliches Feedback bekommst, auch von Menschen, die Erfahrung mit der Methode haben. Das ist wirklich mit der wichtigste Punkt, den ich so gefunden habe, um diese Fehler da auch zu vermeiden. Wenn dich sowas im Lernprozess mehr interessiert, wir haben auch natürlich dafür Angebote, bieten sich vor allem Präsenzseminare an, weil natürlich da die Kommunikation reicher ist und man sich auch mehr wahrnimmt. Und wir bieten ja immer wieder diese Intensivseminare in der gewaltfreien Kommunikation, wo du an mehreren Tagen mit einer Gruppe bist und zum Beispiel da nach so einer Art Feedback fragen kannst. Das haben wir auch immer wieder. Das war also Fehler Nummer 5, dir fehlt ehrliches Feedback. So, das war im Groben das, was mir dazu eingefallen ist, als ich mich gefragt habe, was sind so typische Fehler, die ich gemacht habe, die mir geholfen hätten, vorher zu wissen. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar für dich. Sonst schreib mir gerne in den Kommentaren, wenn dir da noch was zu einfällt oder noch eine Nachfrage kommt. Dann bedanke ich mich erstmal für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch alles Gute für heute. Einen ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer du mich gerade im Ohr herumträgst. Bis dahin, alles Gute. Ciao.